Ja, liebe Gemeinde, wir sind in der Woche nach Ostern und dieses bunte Freudenfest der Christenheit, was wir aus vollem Herzen feiern konnten und sollten, das kontrastiert sehr scharf, wenn man das mal vergleicht mit der Situation der Jünger. Danke, Axel, dass du das schon uns hingeführt hast, gedanklich, in die Situation der Jünger, die sehr wichtig ist, dass wir uns die nochmal vor Augen halten, um uns deutlich zu machen, wie dieser Bibeltext, den wir heute zugrunde legen der Predigt, wie dieser Bibeltext da reinpasst. Man muss sich das einfach vorstellen. Alles ist verloren. Das Zuhause verloren, Beruf aufgegeben, Konto leer, keiner da, der mir hilft. Ich werde möglicherweise gesucht und vielleicht droht mir eine Todesstrafe. Und das Allerschlimmste, eigentlich habe ich meine Hoffnung gesetzt auf Jesus Christus. Und jetzt ist er getötet. Ist er dann der, der er behauptet hat zu sein? Die Zweifel nagen, die Zweifel sitzen tief. Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Das prägt die Jünger. Das prägt die Jünger in dem Moment, in dem unser Text aus dem Johannesevangelium beginnt, Kapitel 20. Ich lese die Verse 19 bis 29. Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwölfe einer, der heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen sehe die Nägelmale und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und über 8 Tage waren abermals seine Jünger versammelt und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, mitten hinein in diese verzweifelte und hoffnungslose Gruppe kommt Jesus. In den verschlossenen Raum, Türen zu, alles zu, Angst, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Und so wie er Maria begegnet, so begegnet er auch dieser verzweifelten kleinen Schar von Jüngern. Und er sagt: Friede sei mit euch. So wie der Engel bei Maria: Friede sei mit euch. Friede mit euren verzweifelten Herzen. Keine Angst. Ich bin kein Gespenst. Ich bin es wirklich. Seht her. Und er zeigt ihnen seine Hände mit den durchbohrten Nägelmalen. Und er zeigt ihnen den Stich in die Seite. Er zeigt es ihnen. Und diese Geschichte wird ab Kapitel 24 in vielen Übersetzungen betitelt mit: Der ungläubige Thomas. Also genau genommen waren da 10 ungläubige Jünger im Raum, die das einfach nicht glauben konnten, was da passierte. Ich wäre so gerne dabei. Ich wäre so gerne dabei. Ich wäre so gerne da und würde sehen in die Gesichter dieser Menschen. Da sind sicherlich rot geweinte Augen. Da sind sicherlich Furchen von Angst und Verzweiflung. Vielleicht auch Faszination. Unglaube. Ja, kann das wirklich sein? Offene Münder, weit aufgerissene Augen. Rasender Puls. Kann das wirklich sein? Jesus Christus wirklich, wahrhaftig auferstanden? Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente kennt. Solche Momente, wo plötzlich in Bruchteilen einer Sekunde einem so viel klar wird, so viele Gedanken gleichzeitig im Kopf aufblitzen, es einem wie Schuppen von den Augen fällt. So vieles einem plötzlich, was man wusste, einfällt, auf einen einstürmt und eine ganz neue Bedeutung bekommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es den Jüngern genau so in diesem Moment gegangen ist, als sie Christus, den Auferstandenen, zum ersten Mal in der Gruppe begegnet sind. Ja, Jesus Christus, auferstanden. Ja, die Frauen haben das doch erzählt. Die haben doch von dir berichtet. Und wir dachten, das ist irgend so eine hysterische Vision. Wir haben das abgetan. Und ja, Herr, ja, jetzt fällt es mir ein. Das letzte Wunder vor deiner Kreuzigung war die Auferweckung des Lazarus. Du hast Lazarus von den Toten auferweckt und ja, du kannst es tun. Es ist doch real. Es ist doch real. Ich weiß, dass du diese Macht hast. Warum ist mir das in dem Moment nicht eingefallen? Und wie oft hast du davon gesprochen, Jesus? Wie oft hast du davon gesprochen, dass du sterben wirst und nach 3 Tagen auferstehen wirst? Ganz ehrlich, das war auch eins von den Worten, das ich damals nicht verstanden habe. Aber jetzt wird es für mich greifbar. Jetzt sehe ich es und es ist erstaunlich. Jesus erscheint seinen Jüngern, wenn sie zusammen sind. Er erscheint den Frauen. Er erscheint 2 Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Er erscheint 10 Jüngern in diesem geschlossenen Raum. Warum immer diese Gruppe? Warum immer mehrere? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, was wäre mein Eindruck, wenn ich es erleben würde? Ich würde denken, träume ich? Spinne ich? Was ist mit mir los? Bilde ich mir das jetzt nur ein? Ich würde mich kneifen und trotzdem immer noch nicht wirklich feste glauben. Aber wenn nicht nur ich das sehe, sondern wenn ich mich umgucke und wenn ich in die Augen von allen anderen sehe und sage, euch ist er doch auch erschienen. Ihr seht ihn doch auch. Ihr seht den Auferstandenen. Dann ist das für mich doch real. Dann darf ich darauf vertrauen. Und so allmählich wird dieser Schreck, dieser freudige Schreck, diese Klarheit, die plötzlich sich in den Köpfen der Jünger abbildet, wird zu einer Emotion. Und diese Emotion in unserem Text heißt, und sie wurden froh. Naja, das klingt jetzt, finde ich, ein bisschen sehr bieder. Sie wurden froh. Also, wenn ich mich so reinversetze in die Jünger, also es würde mir das Herz zerreißen vor Freude. Ich hätte Schauer von Gänsehaut, die mir den Rücken runterlaufen würden. Es ist so ein Moment, wo die Knie weich werden, dass der Atem stockt, die Augen feucht werden und die Worte fehlen. Ja, Herr, du bist da, du bist real, du bist wirklich auferstanden. Was für ein unglaublicher Moment. Was für ein unglaublicher Moment. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit zwischen Vers 20 und 21 war. Zwischen diesem Moment der Klarheit, diesem Moment der Freude, der überbordenden Freude und dem, was Jesus zum Zweiten sagt, und abermals sprach Jesus, ab Vers 21. Was er sagt, ist uns überliefert. Was er sagt, ist, Friede sei mit euch. Moment, das hatte er doch schon gesagt. Ja, er sagt es 2-mal. Und für mich ist es auch sehr nachvollziehbar, dass er das zweimal sagt. Friede sei mit euch, Friede sei mit euren Verzweifelten, Enttäuschten, Ängstlichen, hoffnungslosen Herzen. Friede sei mit euch, der Shalom-Friede Gottes, in dem ihr alles, was ihr erlebt, in einem höheren Sinn aufnehmen werdet. Und jetzt wendet er sich aus der Vergangenheit in die Zukunft. Er spricht über die Zukunft der Jünger. Und er sagt, das, was ich euch jetzt sage, ist genauso unglaublich wie das, was ihr eben gerade erlebt habt. Unglaublich. Und deswegen, Friede sei mit euch. Der Friede Gottes sei mit euch für das, was ich euch jetzt ankündigen werde. Für das, was ich euch jetzt ankündigen werde. Denn da steht, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Nehmet hin den Heiligen Geist. Er gibt den Heiligen Geist in diese verzagte Schar der Jünger. Es gibt verschiedene Früchte des Heiligen Geistes, die uns überliefert sind und aufgeführt werden im Petrusbrief, im Korintherbrief, an verschiedenen anderen Stellen. Und es gibt zwei Früchte des Heiligen Geistes, die in dieser Situation sehr sichtbar und sehr wichtig sind. Das eine ist, dass der Heilige Geist die Erkenntnis der Wahrheit stiftet. Mit dem Heiligen Geist erkennen wir die Wahrheit. Mit dem Heiligen Geist sehen wir Dinge, die wir vorher zwar vor Augen hatten, aber nicht erkannt haben. Christus sendet seine Jünger, wie er von seinem Vater gesandt war. Und da wird es mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Erkenntnis des Heiligen Geistes, bei dem einen oder anderen Jünger eine Erinnerung wachrufen, die sie in sich getragen haben. Ja, Herr, ja, du hast uns schon einmal gesendet, immer paarweise in die Welt hinaus. Und was wir erlebt haben mit deiner Vollmacht, mit deiner Kraft, war unglaublich und real. Wir haben heilen dürfen, wir haben Menschen körperlich heilen dürfen. Wir haben geistig Menschen heilen dürfen. Ja, das hast du getan. Und diese Erinnerung dürfte mit der Klarheit des Heiligen Geistes für die Jünger vor Augen gestanden haben. Das heißt, dieses Unglaubliche, was Christus dieser Schar von Menschen zusagt, ihr werdet so unter die Welt gesandt, in die Welt gesandt, wie ich in die Welt gesandt war. Dieses Unglaubliche hat etwas, wo sie ein Erlebnis haben, auf das sie fest vertrauen können, was wieder wach wird für sie. Das Zweite, was der Heilige Geist ebenfalls schenkt, ist Stärke. Etwas nicht nur für wahr halten, sondern sein Leben darauf trauen. Und dass der Heilige Geist hier sofort wirkt, das wird deutlich nicht in dem, was geschrieben ist, sondern in dem, was nicht da steht. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in so einem Raum mit 10 ziemlich unperfekten Menschen und ihr guckt euch so um und ihr sollt jetzt rausgehen, weil Jesus euch zusagt, dass er uns sendet, genau wie er gesendet wurde. Was wäre unsere Reaktion? Aus 10 Kehlen würden wir ein lautes, deutliches Ja, aber hören. Aber, und da steht nichts. Ich habe nochmal nachgelesen, da steht kein Aber. Für mich ist das ein sehr deutliches Zeichen. Das ist Kraft des Heiligen Geistes. Die Jünger hören dieses Wort und da kommt kein Aber. Da kommt eine Freude und da kommt eine Klarheit und da kommt ein starkes Ja. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Die Erinnerung, die die Jünger alle hatten, das, was sie gemeinsam erlebt hatten, Diese Erinnerung war, ja, wir sind mit deiner Vollmacht herausgegangen zu deinen Lebzeiten und haben in deiner Vollmacht geheilt. Wir haben in deiner Vollmacht geistige und körperliche Leiden geheilt. Aber Sünden vergeben? Moment, Klarheit des Heiligen Geistes. Da war doch was. Da war doch was. Erinnern wir uns doch nochmal an diesen Moment, als der Gelähmte durch das Dach des Hauses zu Jesus heruntergelassen worden ist von seinen Freunden. Was würden wir erwarten, dass Jesus zu ihm sagt? Wir würden gar nicht erwarten, dass er was zu ihm sagt. Wir würden denken, dass er ihn heilt. Aber er sagt etwas. Und was er sagt, ist höchst erstaunlich. Denn er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Wo man denken würde, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und genauso wenig haben das diejenigen erwartet, die um ihn herumgestanden haben. Einige waren verwundert, andere waren entsetzt. Wie kann der das sagen? Denn Sünden vergeben kann doch nur Gott. Und was antwortet Jesus in dieser Begebenheit? Jesus antwortet, was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, stehe auf und geh. Und damit ihr glaubt, dass ich die Kraft und die Macht habe, Sünden zu vergeben, sage ich, stehe auf und geh. Und er stand auf und ging. Auch eine Art von Auferstehung, die sichtbar ist, und dieses sichtbare Zeichen deutet auf etwas hin, was wir nicht sehen können, aber was viel höher und viel wichtiger ist als das, was wir sehen können. Das äußere Zeichen ist etwas, was wichtig ist, damit wir vertrauen auf das Höhere, was wir nicht sehen, wo wir aber wesentlich daran glauben müssen, damit unser Leben gerettet ist. Diese Parallele finde ich frappierend. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mitgeschwungen hat in dem Moment, als Christus zu seinen Jüngern sagt, diese Ungeheuerlichkeit, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wir sind mit Gottes, mit Jesu Vollmacht ausgestattet. Wir, die Nachfolger Christi, sind mit Jesu Vollmacht ausgestattet, Menschen zuzusprechen, dass ihre Sünden vergeben sind. Nicht wir können vergeben. Christus hat uns gerettet. Es war Christi Opfertod. Aber wir dürfen Menschen diese frohe Botschaft der Befreiung, der Versöhnung, der Liebe Gottes, die dürfen wir den Menschen bringen. Und wir dürfen Menschen, die meinen, ich brauche Christus nicht, ich mache das alles allein, ich bin eigentlich schon ein ziemlich anständiger Mensch, das muss reichen, den Menschen auch sehr deutlich zu sagen, ohne Christus stehst du vor der Tür und wirst nicht in den Himmel eingehen. Wir sind es, die diese Vollmacht haben, Menschen diese Vergebung der Sünden zuzusprechen. Und das ist etwas, was noch weit über das Vorstellungsvermögen der Jünger hinausgegangen ist. Das ist eine großartige, unglaubliche und doch wahre Vollmacht, die wir von Christus haben. Wir, alle wie wir hier sind, sind Boten des Königs. Wir dürfen seine Botschaft hinaustragen. Wir dürfen Menschen die frohe Osterbotschaft bringen. Christus ist der König. Christus ist der Herr. Christus hat gesiegt. Und Christus ist für deine Sünde ans Kreuz gegangen. Und du bist frei. Der Weg ist frei. Die Tür ist offen. Du kannst kommen zu Gott. Wir dürfen es ihm zusagen, den Menschen in der Welt. Und das ist die Sendung, die wir da haben. In wenigen, ganz, ganz, ganz wenigen Versen tritt eine völlige Veränderung ein. Von tiefster Verzweiflung der Jünger kommen wir in die höchsten Höhen der himmlischen Vollmacht. Wenn das jetzt ein Film wäre, dann würden jetzt die Jünger lächelnd Hand in Hand in den Sonnenuntergang reiten. Bedeutungsschwere Musik, Ende gut, alles gut. Die Bibel ist herrlich realistisch. Die Bibel ist herrlich realistisch. Und deswegen die erste Probe aufs Exempel, der erste Versuch der Jünger, genau das zu tun, geht gründlich schief. Denn da ist Thomas. Und Thomas war nicht dabei, als Jesus all diese bedeutungsschweren Worte gesagt hat. Als er aufgetaucht ist, als er erschienen ist, als er sichtbar war, als er erkennbar war, Thomas war nicht dabei. Also eigentlich müsste das nur dem Thomas weitersagen. Und das ist doch ein Heimspiel. Das ist ein wirkliches Heimspiel. Also Thomas war ja einer der Jünger. Thomas kannte Jesus. Thomas war mit Jesus unterwegs. Und Thomas war ein mutiger Jünger. Thomas der Mutige. Denn in Johannes 11, Vers 16, als die Jünger Jesus warnen, nicht wieder zurück nach Judäa zu gehen, ist es Thomas, der sagt, lasst uns mitziehen mit Jesus, dass wir mit ihm sterben. Thomas der Mutige. Thomas der Mutige. Und dieser Mitjünger, der alles miterlebt hat, der die gleichen Erfahrungen hat, der glaubt nicht. Wir haben es ihm erzählt, wir haben ihm geschildert, wir waren übervoll mit Freude und unser Herz hat gebebt und er hätte uns das eigentlich abspüren müssen. Und hallo Thomas, also wir erzählen dir doch jetzt nicht irgendwas, was nicht stimmt. Aber Thomas glaubt nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er es wirklich begreifen kann. Und ich wähle ganz bewusst diese Vokabel des Begreifens. Es gibt Menschen, die nehmen Realität sehr unterschiedlich wahr. Also wenn meine Frau und ich bei diesem herrlichen Frühlingswetter draußen unterwegs sind und da ist so ein samtiges, wunderbares Blütenblatt, dann sehe ich das. Meine Frau sieht es auch, aber sie fasst es an und muss das nochmal spüren, ob das wirklich so samtig ist, wie es aussieht. Es gibt Menschen, die begreifen durch Begreifen. Es gibt Menschen, für die ist ein Begriff etwas, was sie mit allen Sinnen wahrnehmen können. Und ich vermute mal, Thomas war auch so jemand. Thomas war auch so ein Mensch. Thomas sagt, ich begreife nicht, bevor ich begriffen habe. Und was macht Jesus? Doch, ja, wäre ja noch schöner, wenn jeder seine eigenen Bedingungen stellen würde, wie er mich kennenlernen möchte. Nein, Jesus nimmt sich für 10 Jünger 4 Verse Zeit und für einen Jünger 6 Verse Zeit. Jesus kommt zurück. Jesus erscheint ein zweites Mal, eine zweite Begegnung. Er ist wieder da, mitten unter den Jüngern. Und in diesem Fall ist es so, dass er sich fast ausschließlich an Thomas wendet. Wir wissen aus der Bibel nicht, ob Thomas wirklich seine Hände in die Wunde gelegt hat. Oder ob es schon ausgereicht hat, diese Möglichkeit zu haben. Aber Jesus tut etwas, was notwendig war, damit Thomas am Ende bekennen kann, mein Herr und mein Gott. Jesus nimmt sich die Zeit und er begegnet jedem Einzelnen auf die Art und Weise, wie es für ihn wichtig und richtig ist. Und das ist die Liebe Gottes zu jedem Einzelnen, die Liebe Gottes, die er hier in diesem Wort sehr deutlich macht. War das wirklich nötig, dass Jesus ein zweites Mal begegnet und dem Thomas die Möglichkeit gibt, seine Hände in die Wunde zu legen? Ja. Ja, es war nötig. Es war nötig für Thomas und es war nötig für uns. Es war nötig für uns, denn wie Axel richtig gesagt hat, es gibt heute immer noch sehr viele Menschen, die ihre Schwierigkeiten haben, an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben. Das Einzige, was wir dann sagen können, ist die Argumentation des Paulus. Was sagt Paulus auf diese Frage, auf diese Leugnung der Auferstehung? In 1. Korinther 15, Vers 3. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus und allen Aposteln. Und am letzten nach allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus sagt, euer Leben hängt an der Auferstehung. Wir glauben an die Auferstehung, weil sie gesehen wurde. Danke, Thomas. Danke, Thomas, dafür, dass du nachgefragt hast. Danke dafür, dass du das nicht einfach so oberflächlich mal hingenommen hast, sondern dass du den Dingen wirklich auf den Grund gehen wolltest. Danke, dass du es zu einer ganz persönlichen, engen und intensiven Beziehung machen wolltest. Danke, dass du nicht locker gelassen hast, bis du wirklich dem Auferstandenen begegnet bist. Denn dein Zeugnis und das Zeugnis aller Menschen, die seitdem Christus begegnet sind, dieses Zeugnis ist es, weshalb wir auch in der gleichen festen Art und Weise vertrauen dürfen. Und seit Thomas und seit Paulus ist die Botschaft über viele Generationen und viele Regionen hinausgegangen. Eine ganze Kette von Zeugnissen, wo Menschen, die Christus begegnet sind, hinausgegangen sind und mit ihrem Leben bezeugt haben, ja, es ist der Auferstandene, er lebt, Begegnung geschaffen haben, Hinweise gegeben haben auf den Auferstandenen. Und wir, so wie wir heute hier sitzen, wir sind hineingenommen in diese Kette, die Kette der Zeugnisse, die Kette des Begegnens und des Bezeugens, die Kette des Begegnens und der Sendung. Wir sind auch aufgefordert, weiterzugeben. Weiterzugeben von unserer Begegnung, die wir mit Christus haben. Was können wir mitnehmen? Was können wir mitnehmen, wenn wir nach dem Mittagessen in die Woche gehen? In die zweite nachösterliche Woche. Wenn ihr euch so umguckt und so eine Handvoll ziemlich unperfekter Menschen seht, dann sollten wir keine Angst haben, nicht die Tür verriegeln. Denn Christus steht heute in seinem Wort mitten unter uns. Wir haben es gesungen, wir haben es jetzt in dem biblischen Text gelesen. Er steht mitten unter uns. Er bricht durch alle Schutzwälle unseres Lebens hindurch, sodass wir auch heute hier mit offenem Mund, Tränen in den Augen, Gänsehaut bekennen dürfen, mein Herr und mein Gott. Jesus Christus möchte uns heute nochmal daran erinnern und sagen, so wie ich unter die Menschen gesandt worden bin, so sende ich euch. Und jeder setze seinen Namen ein. Ich bin gesandt von Jesus Christus. Wir dürfen Zeugen sein dieser frohen Botschaft. Und wir müssen es auch nicht alleine tun, sondern Christus hat ist immer wieder sichtbar geworden in der Gemeinschaft von Christen. Wir dürfen einladen in die Gemeinschaft von Christen. Vielleicht sagst du aber auch, also mir sagt dieser Text auch jetzt gar nichts. Ich spüre nichts. Also ich habe da immer noch meine Fragen und verstanden habe ich das jetzt auch noch nicht. In dem Punkt ist die feste Zusage Christi, suche und ich lasse mich finden von dir. Der Auferstandene möchte dir begegnen. Er möchte all den Menschen begegnen, die heute nicht hier sitzen. Es geht darum, dass wir einladen, dass wir hinweisen, dass wir Menschen auf ihrer Suche in die richtige Richtung deuten. Dass wir sagen, die Tür ist offen, das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt, der Weg ist frei. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in jeder Begegnung, die wir mit Christus stiften, in der Begegnung, die Christus mit Menschen hat, in jeder Begegnung steckt dieselbe Verheißung, die uns am Ende dieses Bibeltextes gegeben ist: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen.